Dieser Podcast wird präsentiert von Jäckli Weine, ihrer Weinhandlung mit Marken- und Nischenweinen für Weinliebhaber, Vollblutanfänger und alle dazwischen.
NZZ Akzent. Am Montag, da war es nicht leicht, Ruhe ins französische Parlament zu bringen, als Premierminister François Bayrou ans Rednerpult trat. Er war gekommen, um die Vertrauensfrage zu stellen. Die und seinen Posten verlor er am Ende krachend. Fast zwei Drittel der Parlamentarier entzogen ihm das Vertrauen, weil sie bei seinen Sparplänen nicht mitgehen wollten. Aber er nutzte die Bühne, um seinen Kollegen nochmal einen mitzugeben.
Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement. Mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel.
Er sagte hier, sie haben die Macht, die Regierung zu stürzen, aber nicht die Macht, die Realität auszulöschen. Die Ausgaben werden steigen und so auch die Schuldenlast. Albert, hat Bayrou da recht mit dem, was er sagt? Blendet das französische Parlament gerade eine Realität aus?
Ja, leider muss man das genauso bestätigen. Die französische Politik, sie lebt im Moment so in einer Art Traumwelt. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass sich Le Pen und die anderen Oppositionellen an Emmanuel Macron abarbeiten wollen. Aber klar, das größte Problem des Landes, das sind einfach diese Schulden. Und Bayrou wollte ja 44 Milliarden Euro einsparen. Das klingt zunächst nach sehr viel Geld. Effektiv ist das nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Bayrou ist jetzt weg vom Fenster, aber die Schulden, die bleiben und die werden immer größer.
Frankreich steckt tief in den roten Zahlen. Aber so richtig dagegen angehen, scheint keiner zu wollen. Warum dem Land der finanzielle Kollaps drohen könnte, klärt Wirtschaftsredaktor Albert Steck. Ich bin Sarah Ziegler. Der alte Premier Bayrou ist weg, den neuen Sébastien Lecornu hat Präsident Macron schon ernannt und trotzdem haben viele Menschen in Frankreich ihrem Ärger gestern, am Mittwoch, nochmal Luft gemacht. Bei einem Generalstreik, da haben sie Teile des Landes lahmgelegt. Sie haben Straßen blockiert, es gab auch Ausschreitungen und Kämpfe mit der Polizei. Albert, warum trotz Regierungswechsel jetzt noch dieser Streik? Was würdest du sagen?
Ja, also Frankreich lebt leider seit vielen Jahren über seine Verhältnisse. Das hört niemand gerne. Und es entsteht jetzt ein Verteilkampf. Niemand will seine Pfründe, seine Privilegien freiwillig hergeben. Und dafür ist jetzt dieser Generalstreik da. Alle wollen zeigen, wir kämpfen für unsere Errungenschaften auch. Und die geben wir jetzt nicht freiwillig her.
Was waren denn überhaupt genau die Sparvorschläge, die alle bei Bayrou so aufgeregt haben und jetzt offenbar immer noch aufregen?
Ja, also man muss auch sagen, da ging es noch gar nicht wirklich um das Eingemachte. Also zum einen wollte Bayrou zwei nationale Feiertage abschaffen. Da sollte dann auch gearbeitet werden, beispielsweise am Ostermontag. Aber letztlich ist das Symbolpolitik. Es ging auch um den teuren Service Public. Die Franzosen sind zu Recht stolz darauf, zum Beispiel das gute Bahnnetz. Aber die wirklich existenziellen Teile, das sind dann eben die Sozialausgaben, beispielsweise für die Rentner auch. Das war sicher ungeschickt von Bayrou, dass er auch die Rentner da in ein schlechtes Licht gestellt hat. Natürlich, die Rentenausgaben, die sind extrem hoch und es geht hier auch um die Generationengerechtigkeit. Aber wenn man die größte Wählergruppe schlecht macht, dann ist das automatisch politischer Selbstmord.
Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français.
Er hatte nämlich in einem Interview gesagt, dass die jungen Menschen die Opfer der Schulden seien, die für die Renten gemacht würden. Und das alles nur, um den Komfort der Boomer-Generation zu sichern.
Pour le confort des Boomers, comme on dit, qui de ce point de vue-là.
Gibt's diesen Komfort? Also leben französische Rentner in Saus und Braus?
Das kann man bestimmt nicht so pauschal jetzt sagen. Tatsache ist aber auch, der größte Brocken bei den Staatsausgaben, das sind ein Viertel des gesamten Budgets, 400 Milliarden Euro im Jahr, das ist enorm viel Geld, geht weg für die Rentner. Und das ist natürlich sehr stark ein Auslöser für den Anstieg der Staatsschulden. Man muss auch sagen, die Rentner, die sind immer noch sehr privilegiert in Frankreich. Die haben ein relativ tiefes Pensionsalter. Also Macron hat das Alter von 62 auf 64 Jahren erhöht, aber die Sozialisten, die wollen das wieder rückgängig machen. Und da muss man jetzt zum Beispiel Dänemark herbeiziehen. Die haben schon beschlossen bis 2040, dass sie das Rentenalter auf 70 erhöhen. Also da wäre schon noch viel Spielraum, um die Rentner doch ein bisschen auch in die Pflicht zu nehmen.
400 Milliarden Euro im Jahr gehen im Moment also für die Renten drauf. Das ist offenbar ein Problem. Aber wie groß ist das Problem denn insgesamt? Also wie knietief steckt Frankreich in den roten Zahlen?
Ja, also da gibt es einen guten Gradmesser, nämlich die Frage, wie viel Geld muss das Land zahlen, um den Schuldendienst zu bedienen? Mhm. Also wie viel gibt der Staat aus für die Zinsen auf den Krediten, die ausstehend sind? Und dieser Betrag steigt sehr stark im Moment. Also das ist schon heute, ist das mehr Geld, als Frankreich ausgibt für die Bildung oder für das Militär. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ist das sinnvoll? Möglicherweise sind das schon bald 100 Milliarden jedes Jahr. Also soll man da wirklich jedes Jahr so viel Geld weggeben, nur für die Zinszahlungen? Und wenn Frankreich das nicht in den Griff kriegt, dann entsteht daraus eine Schuldenspirale und der Betrag wird immer höher.
Jetzt ist es aber ja nicht ungewöhnlich, dass ein Land Schulden hat und auch Kredite bedienen muss. Kannst du uns mal sagen, wie Frankreich da im Vergleich zu anderen EU-Ländern dasteht? Also ist es auch da im Vergleich prekär?
Im Moment noch nicht so ganz prekär, aber entscheidend ist eben der Trend. Und der ist bei Frankreich wirklich sehr, sehr schlecht. Also Frankreich wird schon in wenigen Jahren eine höhere Schuldenquote haben. Also das sind die ausstehenden Kredite im Vergleich zur Wirtschaftsleistung als Griechenland. Und wir erinnern uns, also man sprach ja immer von den Pleitegriechen, die stehen jetzt plötzlich besser da als Frankreich. Und auch Italien ist schon sehr nahe gerückt. Und also wenn man die Dynamik, den Trend anschaut, dann sieht es für Frankreich leider wirklich sehr schlecht aus. Und da muss man auch noch sehen, in Frankreich sind die Steuern schon sehr hoch. Und wenn man sparen will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann die Steuern erhöhen, aber das kommt in Frankreich praktisch nicht mehr in Frage. Und dann bleibt nur noch eine letzte Option. Man muss sparen. Man muss die Ausgaben senken.
Da haben wir aber ja schon festgestellt, auch durch Bayrous Absetzung, dass weniger ausgeben eigentlich gerade keine populäre Meinung in Frankreich ist. Könnte man es dann nicht mit anderen Einnahmen kompensieren? Du sagst, Steuern funktionieren nicht, aber könnte die Wirtschaft dann nicht ein bisschen aushelfen, dass man nicht mehr so viele Kredite aufnehmen muss?
Das wäre natürlich eine Option. Man kann theoretisch aus den Schulden herauswachsen. Ja. Also eine stark wachsende Volkswirtschaft, die kann sich automatisch viel höhere Schulden oder Defizite leisten. Aber leider ist das in Frankreich auch ein großes Problem, diese Wachstumsschwäche. Also die Volkswirtschaft, die kommt einfach nicht auf Touren. Und deshalb ist das auch keine Option, dass man über stärkeres Wachstum sich diese Schulden finanzieren kann.
Warum kommt denn die Industrie nicht auf Touren, ausgerechnet in Frankreich?
Ja, also das hat natürlich mit strukturellen Problemen zu tun. Also da ist die Autoindustrie, die war traditionell sehr stark. Hm. Peugeot, Renault, Citroën, die haben stark verloren auf den Weltmärkten. Da bei den Elektroautos, das kommt jetzt alles aus China beispielsweise. Und dann ist noch ein weiteres Problem, die große Bürokratie im Land, das hemmt einfach die Schaffung von Arbeitsplätzen. Also zum Beispiel das Arbeitsgesetz, das ist 3000 Seiten dick, das ist enorm dick. Und das haben auch Forschungen gezeigt, die Firmen, die zögern dann einfach neue Leute einzustellen, weil sie müssen dann noch mehr Vorschriften erfüllen. Mhm. Es gibt auch zu wenig Neugründungen bei den neuen Technologien. Der Mittelstand, also die mittelgroßen Firmen, die in Deutschland sehr wichtig sind beispielsweise, die sind in Frankreich ebenfalls untervertreten. Mhm. Also diese ganzen Bürokratien, die senken die Produktivität und Frankreich hinkt auch im Vergleich zum Beispiel mit den USA deutlich hinterher. Also da muss einfach ein Schub durch das Land gehen und das hat Frankreich bisher nicht geschafft.
Hätte es dann vielleicht wirklich geholfen, Bayrous Vorschlag mit den zwei Feiertagen weniger umzusetzen, weil dann zwei Tage mehr im Jahr produktiv gearbeitet werden könnte?
Ja, das hat natürlich auch viel mit Symbolik zu tun und das war wahrscheinlich auch im Vordergrund bei Bayrous. Aber ja, letztlich muss man sagen, ja, man kann wachsen durch mehr Produktivität, indem wir effizienter arbeiten oder dann, wenn das nicht gelingt, eben indem wir länger arbeiten, sei es eben durch weniger Feiertage beispielsweise oder auch durch ein höheres Rentenalter, also dass man halt dann vielleicht statt mit 64 eben erst mit 65 oder 66 in Pension geht.
Wir sind gleich zurück.
Egal ob Bianco di Merlot, Petnat oder Pinot Noir, wir von Jäckli Weine sind überzeugt, dass Schweizer Weine deutlich vielfältiger sind als einfach nur weiß-rot. Lassen auch Sie sich begeistern. Jetzt mit dem Rabattcode PODCAST von zusätzlichen 5% Rabatt auf bereits reduzierte Schweizer Weine profitieren. Alle Infos unter www.jäckliweine.ch/nzz.
Wir haben jetzt ein paar Hebel identifiziert in dieser französischen Schuldenkrise. Weniger Ausgaben wären eine Möglichkeit, die kam bei vielen nicht gut an. Anderer Hebel wäre, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, dafür zum Beispiel Bürokratie abbauen. Passiert offenbar auch gerade nicht so richtig. Welche Reformmöglichkeiten hat Frankreich denn in der aktuellen Situation realistisch, Albert?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Da gibt es nicht so eine einfache Antwort. Ich würde jetzt mal sagen, man müsste hier auch jetzt den Fokus wegnehmen von Frankreich und auf die Europäische Zentralbank schauen. Mhm. Weil die ist hier sehr wichtig. Die hält ihre schützende Hand über Frankreich. Das heißt, sie hat signalisiert, wenn es zu große Probleme gibt, dann springen wir ein, dann kaufen wir eure faulen Kredite. Und das ist eigentlich sehr falsch, weil es nimmt dann den Druck in der französischen Politik, dass die wirklich was ändern. Also es bräuchte eigentlich einen Leidensdruck und der ist im Moment nicht da.
Was könnte die EZB denn überhaupt tun, um einen Leidensdruck für Frankreich zu erhöhen?
Ich gebe mal ein Beispiel. Das war 2011. Da hat Mario Draghi, der Vorgänger der heutigen Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, also Draghi, hat damals 2011 bei seinem Landsmann Berlusconi interveniert. Er hat ganz klare Sparvorgaben gemacht und Berlusconi musste diese umsetzen. Die waren so hart, das ging um etwa 50 Milliarden, das hat am Schluss Berlusconi den Kopf gekostet. Und es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen illusorisch, aber man könnte sich doch vorstellen, dass jetzt Lagarde auch Emmanuel Macron, ihren Landsmann, in die Pflicht nimmt und da klare Vorgaben gibt. Die andere Möglichkeit ist, dass die EZB den Märkten signalisiert, wir sind nicht in jedem Fall bereit, da Frankreich aus der Patsche zu helfen. Aber auch das wäre natürlich ein Paradigmenwechsel zu bisher, weil die EZB hat bisher immer klar gesagt, wenn es Probleme gibt, wir springen ein. Und da müsste sie natürlich eine Abkehr betreiben von der bisherigen Politik.
Und warum macht die EZB gerade nichts davon und lässt Frankreich im Grunde ein bisschen in Ruhe?
Ja, das ist natürlich die Angst vor dem großen Kontrollverlust. Also das ist immer noch der große Schock damals mit der Griechenland-Krise. Die dauerte ja von 2010 bis 2014. Mhm. Man war sich nicht sicher, ob Griechenland in der Eurozone bleiben würde. Und man war sich vor allem auch nicht sicher, ob die EZB Griechenland aus der Patsche helfen würde, ob sie die faulen Kredite aufkaufen. Und das hat dann eben eine sehr große Verunsicherung an den Märkten ausgelöst und niemand war mehr bereit, diese Staatsanleihen zu kaufen. Und das will man natürlich um jeden Preis verhindern. Das Ideale wäre natürlich, dass man das ein bisschen dosiert, dass man das in homöopathischen Dosen den Märkten beibringt. Wir sind nicht mehr zufrieden, wie es in Frankreich läuft.
Lass uns mal kurz weggehen von der EZB. Frankreich ist ja keine Insel, weder geografisch noch politisch. Es ist die, korrigier mich gerne, zweitgrößte Volkswirtschaft der EU.
Genau.
Hätten nicht auch andere EU-Länder eigentlich ein Interesse daran, dass es Frankreich wieder besser geht? Wieso kommt da kein Druck oder kommt er vielleicht?
Ja, eben. Es gibt natürlich viele weitere Defizitsünder in Europa.
Okay. Also
zum Beispiel Österreich ist sehr schlecht im Moment, Belgien auch. Die haben sehr große Defizite. Es sind insgesamt 12 der 27 EU-Länder, welche die Maastricht-Kriterien bezüglich der Defizite nicht erfüllen. Also die eigentlich vertragswidrig operieren im Moment.
Und zu viele Schulden machen.
Die haben zu viele Schulden, zu hohes Defizit. Und das ist natürlich eine gewisse Solidarität, sage ich mal, unter den stark verschuldeten Ländern. Die wollen natürlich alle, dass ihre Zinsen auch nicht zu stark steigen und dann stehen sie sich gegenseitig bei.
Aber es gibt ja auch die Länder, die es vermutlich richtig machen und nicht zu viele Schulden machen. Müssten die dann nicht mal ein bisschen auf den Tisch hauen?
Ja, also man hat jetzt gesehen in Deutschland, die waren natürlich auch immer sehr vorbildlich. Die haben jetzt ein großes Ausgabenpaket beschlossen. Die kommen langsam auch auf den Geschmack und sehen, dass es eigentlich bequem ist, wenn man gewisse Defizite einfahren kann. Es gibt auch immer noch andere sehr vorbildliche Länder wie Schweden, aber deren Einfluss schwindet immer mehr und das ist natürlich auch das, was in der langen Frist Sorge bereitet.
Kannst du es einschätzen? Droht der französischen Wirtschaft tatsächlich der Kollaps?
Ja, nicht heute. Also da sprechen wir jetzt wirklich von einer längeren Frist. Aber das ist wie ein großer Tanker. Den kann man nicht von heute auf morgen kehren. Deshalb, die Trends, die heute passieren, die sind gefährlich für morgen. Also da bildet sich wirklich was Gefährliches. Und das Schlimme ist ja auch, dass Europa ist nicht der einzige Kontinent mit hohen Schulden. Wir haben in Amerika sehr gefährliche Entwicklungen. Wir haben Japan schon sehr lange mit hohen Schulden. Wir haben China, das auch immer mehr Schulden anhäuft. Und wenn das auf der ganzen Welt immer mehr Staatsanleihen ausgegeben werden, irgendwer muss die ja noch kaufen schlussendlich. Und das heißt, es ist gefährlich, dass irgendwann die Zinsen eben doch unkontrolliert steigen. Und Schulden wirken auch inflationär. Und das ist ebenfalls sehr gefährlich, weil es führt zu einem Vertrauensverlust. Das hat man ja gesehen nach Corona, als die Inflation, die Teuerung ebenfalls stark angestiegen ist. Und das ist für die Bevölkerung einfach sehr schädlich.
Vielen Dank, Albert.
Ja, gerne. Hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm kommt, wie wir das jetzt skizziert haben. Aber ja, im Moment muss man schon sagen, das Bild ist eher düster.
Alberts düstere Analysen zur Situation in Frankreich findet ihr übrigens auch in der NZZ mit einem Hauch Optimismus dabei. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.